Deutschlandfunk, der Tag.
Wie geht es Ihnen eigentlich, wenn Sie an Sarah Wagenknecht denken?
Wenn ich an Sarah Wagenknecht und an ihre russlandfreundliche und chinafreundliche und autoritäre Politik denke, bekomme ich Brechreiz.
Okay, halten wir also fest, Michael Roth von der SPD geht es nicht so gut beim Gedanken an Sarah Wagenknecht. Hat er übrigens heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk kurz vor 7 live im Radio gesagt. Aber dass der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses und bekennender Verfechter von mehr Ukraine-Unterstützung so in Wallung gerät, beim Gedanken an Sarah Wagenknecht. Das könnte auch zumindest mittelbar damit zu tun haben, dass seine Ampelkoalition offenbar die finanziellen Mittel für die Ukraine deckeln möchte. Über den Zusammenhang sprechen wir gleich. Und wir sprechen über eine Partei, in der bestimmt viele mittlerweile ähnliche Gefühle für Sarah Wagenknecht aufbringen wie Michael Roth, die Linke, die nach der Abspaltung des BSW vor dem Fall in die Bedeutungslosigkeit steht. Jetzt haben die beiden Parteichefs der Linken, Janine Wissler und Martin Schirdewan, ihren Rückzug angekündigt. Ob das hilft, alles nur noch schlimmer macht oder mittlerweile auch egal ist. Auch das ist gleich ein Thema hier in der Tag im Deutschlandfunk an diesem Montag, den 19. August 2024. Ich bin Philipp May. Hi.
Aber ja, diese Übergangsregierung, hätte ich jetzt fast gesagt, aber diese Regierung, Konstellation als Übergang für die Zeit nach Merkel war notwendig.
Ja, hätte ich jetzt fast gesagt. Hat Omid Nuripur zwar noch schnell hinterhergeschoben, aber seine Korrektur war dann ja auch eher halbherzig. Vorsichtig formuliert, zumindest ich erkenne keinen Unterschied zwischen einer Übergangsregierung und einer Regierungskonstellation für den Übergang. Egal, wie soll man die Worte des Co-Parteivorsitzenden der Grünen anders deuten als das Eingeständnis, dass da nichts mehr ist an Gemeinsamkeiten, was dieses Bündnis noch zusammenhalten kann. Abgesehen natürlich von der Angst vor den Wählern bzw. vor der nächsten Bundestagswahl. Und der Grund für die allgemeine Resignation ist der Haushalt, also das Budget fürs kommende Jahr, das die Ampelspitzen Scholz, Habeck, Lindner am Freitag nun endgültig beschlossen haben. Dröseln wir das Ganze also mal auf mit Steffen Wurzel aus unserem Hauptstadtstudio. Hallo Steffen.
Hallo Philipp.
Man hat ja eigentlich übers Wochenende kaum etwas Positives gehört oder gelesen über diese Haushaltsausstellung der Ampel. Warum kann niemand dieser Einigung etwas Positives abgewinnen?
Naja, weil es keine Einigung ist, beziehungsweise hat man in den vergangenen Tagen nochmal deutlich das Gefühl dafür gehabt, dass man eben annehmen muss, dass es keine richtige Einigung ist. Mhm. So zu sagen, wir haben uns geeinigt, das ist das eine. Auch Geschlossenheit zu demonstrieren, das ist das eine. Ne? Wir haben ja in den letzten Wochen immer wieder Lindner und Habeck und Scholz auch gemeinsam zum Teil gesehen, die gesagt haben, wir sind uns ja dann noch unterm Strich einig. Das ist alles das eine, aber in der Realität sieht es eben anders aus. Erstens, weil noch offen ist, wie die Bundesregierung mit diesem mehr als 10 Milliarden Euro unterfinanzierten Haushalt durchkommen will. Ne? Stichwort globale Minderausgaben, also Geld, von dem man einfach weiß, das wird sowieso nicht ausgegeben.
Von dem man,
damit wird geplant, das gab es schon immer, aber eben nicht in so einer riesengroßen Summe. Ja. Dann der zweite Punkt, der meiner Ansicht nach völlig unterschätzt wird, das muss ja noch ins Parlament, dieser Haushalt. Das heißt, der wird auch nochmal gestritten werden jetzt im Herbst. Und drittens, das ist ja auch einer der Gründe, warum wir sprechen, dass jetzt eben auch nochmal offen innerhalb der Koalition über die Frage diskutiert wird, wie viel Geld sollen wir der Ukraine noch geben für Waffen und Munition? Das setzt dem Ganzen noch die Krone auf.
Jetzt hast du es schon angesprochen. Das ist ja der Posten, der jetzt übers Wochenende für ja die größte Aufregung gesorgt hat. Die Hilfe für die Ukraine, die soll gedeckelt werden. Was heißt das konkret?
Also vielleicht nochmal zum Auslöser. Auslöser für diese neue Diskussion zum Thema Ukraine-Hilfe ist ein Brief, den Finanzminister Christian Lindner von der FDP an das Auswärtige Amt und an das Verteidigungsministerium geschrieben hat. Also an Annalena Baerbock von den Bündnisgrünen und an Boris Pistorius von den Sozialdemokraten. Die FAZ am Sonntag hat am Wochenende über diesen Brief berichtet und auch die Deutsche Presseagentur. Und in diesem Brief heißt es sinngemäß, neue Hilfen für die von Russland überfallene Ukraine, die sollen nur noch dann genehmigt werden, wenn entsprechendes Geld fest vorgesehen, fest eingeplant sei. Und wörtlich zitiert die Deutsche Presseagentur aus diesem Brief den Finanzminister, bitte stellen Sie sicher, dass die Obergrenzen eingehalten werden. So, das bedeutet also sinngemäß, wir helfen der Ukraine weiter, aber bitte nicht damit rechnen, dass wir in den nächsten Jahren noch so viel Geld ausgeben wie bisher. Das schwingt zumindest mit, das lesen zumindest Kolleginnen und Kollegen von uns und auch ich daraus.
Hm. Wie passt das zusammen mit der von Scholz ausgegebenen Parole, as long as it takes? Er wechselt dann ja in solchen Situationen immer gerne ins Englische, weil das irgendwie, weiß ich nicht, staatstragender klingt. Also letztendlich, solange wie der Krieg eben dauert, werde man die Ukraine unterstützen. Das ist ja das Versprechen.
Ja, das ist genau der Punkt. Es passt eben nicht wirklich zusammen. Der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner und auch ein Sprecher des Finanzministers, die haben heute Mittag in Berlin in der Regierungspressekonferenz zwar versucht, das alles wieder einzufangen und zu signalisieren, wir stehen fest an der Seite der Ukraine, aber es hat nicht so ganz geklappt. Ich habe, Philipp, uns das mal mitgebracht. Wir hören mal kurz rein.
Deutschland ist weiter absolut engagiert und es gilt weiter das Wort des Kanzlers, dass die Unterstützung der Ukraine so lange fortgesetzt wird, wie das nötig ist und dass niemand, vor allem auch nicht der russische Präsident, darauf hoffen kann, dass wir darin nachlassen.
Ist das überzeugend für dich?
Naja, gut, es ist halt ein Lippenbekenntnis, aber es muss ja am Ende muss es natürlich mit Geld irgendwie unterfüttert sein, ne?
Das ist genauso das Problem. Ja. Und ich finde, eine Sache ist ganz wichtig, die man zum Verständnis dieser ganzen Ukraine-Hilfediskussion noch betonen muss. Die Bundesregierung versucht tatsächlich anderweitig Milliarden für die Ukraine aufzutreiben. Das wurde heute auch nochmal mehrfach betont. So nach dem Motto, wir versuchen von woanders Geld zu bekommen. Und zwar wo? Es geht um den Plan, den die G7-Staaten im Frühjahr bei ihrem Gipfel in Italien beschlossen haben. Da müssen wir noch kurz drüber reden. G7, das ist ja diese Staatengruppe der demokratisch regierten großen Volkswirtschaften, also USA, Deutschland, Japan, Großbritannien, Frankreich, Kanada und Italien. Und auch die EU ist dabei. Die haben ja allesamt vor 2,5 Jahren nach dem Überfall der russischen Führung auf die Ukraine, die haben allesamt Dutzende Milliarden Euro russisches Geld eingefroren, staatliches Geld oder auch von staatsnahen Unternehmen zum Beispiel. Dieses Kapital wirft ordentlich Zinsen ab, die natürlich auch eingefroren werden. So, und diese Zinsmilliarden, die sollen nach dem Willen der G7 künftig an die Ukraine ausgezahlt werden, damit die dann wiederum zum Beispiel in Deutschland und anderswo Waffen, Munition kaufen kann. Das Problem ist nur, bisher weiß niemand so genau, wie das genau funktionieren soll, technisch. Zweitens, wie es genau rechtlich funktionieren soll. Und drittens schon gar nicht, wann es denn soweit ist. Und deswegen ist so diese Ansage von heute, wir helfen schon noch weiter, wie du es nennst, Lippenbekenntnis, das sagen tatsächlich viele dazu.
Also das mit dieser Freigabe der eingefrorenen Gelder, das kann im Zweifel noch dauern, wenn es denn überhaupt kommt.
Ganz
das ist
genau.
Noch überhaupt gar nicht sicher. So, jetzt gibt es ja natürlich verschiedene Lesarten. Also eine Lesart wäre zum Beispiel diese Anweisung von Lindner, das ist natürlich der Blick auf den Haushalt. Das ist ja sein absolutes USP, dass es eben keine weitere Haushaltsnotlage gibt, dass es einen ausgeglichenen Haushalt gibt, beziehungsweise einen schuldenkonformen Haushalt, einen Haushalt innerhalb der Schuldenregel. Das sagt man jetzt irgendwie so, das macht man klar, um einfach am Ende sagen zu können, okay, das ist ein verfassungsgemäßer Haushalt und wenn es dann wirklich erstmal soweit ist, dann findet man auch die weiteren Milliarden, die man braucht. Auf der anderen Seite könnte man natürlich aber auch bewusst ein Zeichen setzen vor den Wahlen in Thüringen, beziehungsweise Sachsen und Brandenburg, also in den ostdeutschen Bundesländern, wo die Ukraine Hilfen, du weißt es, ich weiß es, extrem umstritten sind.
Gelinde gesagt.
Ja, genau. Welcher Lesart neigst du zu? Einfach nur ein Buchungstrick, um irgendwie den Haushalt jetzt erstmal schier zu halten oder doch ein Signal an die Wählerschaft im Osten?
Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das tatsächlich mit den Milliarden zu tun hat, die im Bundeshaushalt fehlen. Das war zum Beispiel auch in den letzten Monaten nie groß Thema. Also da hat niemand dran gezweifelt, dass man der, jedenfalls nicht in der Ampelkoalition, dass man der Ukraine weiterhelfen muss. Es spricht tatsächlich meiner Ansicht nach viel dafür, dass es so ein bisschen als Wahlkampfmanöver zu sehen ist. Also wir müssen uns das nochmal vor Augen halten. Du hast es ja angedeutet. In Thüringen, in Sachsen und in Brandenburg wird gewählt und dort sind viel mehr Menschen als anderswo, vor allem als im Westen in Deutschland, der Meinung, wir wollen der Ukraine eben nicht mehr Geld für weitere Waffen geben. Wenn man dieser Tage unterwegs ist, zum Beispiel in Brandenburg oder auch in Thüringen oder in Sachsen, dann sieht man ganz viele Wahlplakate, auf denen steht Zeit für Frieden oder Frieden schaffen ohne Waffen oder Frieden wählen. Und das sind in erster Linie die rechts- und die linkspopulistischen Parteien, AfD und BSW, die damit werben. Und da muss man einfach sagen, ein Schelm, wer Böses denkt, wer jetzt sozusagen signalisiert, wir treten so ein bisschen auf die Bremse in Sachen Ukraine-Hilfe, da kann man, finde ich, ja, legitim anzunehmen, dass das ein Wahlkampfmanöver ist.
So, aber auf der anderen Seite, der Kanzler hat ja schon beim Europawahlkampf mit Friedenskanzler plakatiert, hat nicht so gezündet, wie wir alle wissen. Glaubt die SPD bzw. die Ampelparteien, hier kam der Brief ja von Christian Lindner, wirklich, dass sie mit so einem Manöver jetzt unentschlossene Wähler von Seiten von AfD oder BSW nochmal auf ihre Seite ziehen können? Die haben das Thema ja ganz klar besetzt. Wer eben glaubt, dass es falsch ist, die Ukraine so zu unterstützen, der wird ja jetzt nicht auf einmal die Ampel wählen. Deswegen.
Also zum einen, es ist ja nicht nur Christian Lindner von der FDP, der FDP-Chef, sondern auch Olaf Scholz, wie wir hören, der mit diesem Brief ausdrücklich einverstanden sei. Und da beim Stichwort SPD kommt eben noch was hinzu, Philipp, nämlich inhaltlich ist es zwar so, dass SPD und BSW zwar weit auseinander liegen, aber in beiden Parteien wird zurzeit nicht ausgeschlossen, dass man vielleicht nach den Landtagswahlen koalieren könnte oder müsste. Ne? Saskia Esken, Co-Chefin der SPD, hat sich ja nochmal entsprechend geäußert. Und Sarah Wagenknecht, die Chefin, Gründerin des BSW, die sagt wiederum, ich koaliere mit Parteien, die mir versprechen, dass sie wiederum im Bund ansagen, okay, die Ukraine-Waffenhilfe wird gekürzt. Also nicht nur Zeichen an die Wählerinnen und Wähler, nach dem Motto, ja, wir drücken hier mal auf die Bremse, sondern eben auch ein koalitionsstrategisches Zeichen an die Führung des Bündnis Sarah Wagenknecht nach dem Motto, okay, wir würden tatsächlich gerne mit euch koalieren und wir geben euch vorab schon mal so dieses Signal, dass ihr das dann politisch auch verkaufen könnt.
Mhm. Könnte es nicht trotzdem ein Fanal sein dafür, dass auch wenn jetzt nicht direkt die Ukraine-Hilfe gekürzt wird, doch die Unterstützung der Ukraine zumindest in dieser Form langsam an ihr Ende gerät, einfach weil mehr und mehr Bürgerinnen und Bürger das in Deutschland nicht mehr mittragen wollen?
Also zum einen gilt das, was ja ganz viele Politikerinnen und Politiker auch immer sagen, eine Mehrheit der Deutschen ist nach wie vor dafür, der Ukraine zu helfen. Zweitens, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es im Parlament eine Mehrheit für solchen Schritt geben wird, weil zum Beispiel ja auch CDU, CSU überhaupt nicht dafür sind, sowas zu kürzen. Und drittens, wir dürfen eine Sache bitte auch nicht vergessen. In Thüringen, in Sachsen, in Brandenburg wird gewählt. Diese drei Bundesländer haben zusammen 8,x Millionen Einwohner. Das sind zwar 8,x Millionen Menschen, aber sind immer noch weniger als zum Beispiel in einem einzigen Bundesland wie etwa Baden-Württemberg leben.
Ja, oder die Hälfte der Menschen, die in Nordrhein-Westfalen leben. Schauen wir noch mal ganz zum Schluss auf die Koalition. Ich weiß, es ist eine ermüdende Frage, aber wir sind ja schon so eingestiegen. Stichwort Übergangskoalition. Wo steht diese Koalition? Schleppen die sich nur noch ein Jahr durch oder schaffen sie noch nicht mehr das?
Also ich glaube, das Gewürge wird erstmal weitergehen. Wir sind jetzt im Landtagswahlkampf von diesen drei genannten Bundesländern. Wenn der Bundestagswahlkampf losgeht nächstes Jahr, da werden nochmal richtig die Fetzen fliegen. Ich glaube aber, dass genau das gilt, Philipp, was du eingangs gesagt hast. Die Angst vor den Wählerinnen und Wählern, die ist vor allem bei den drei Ampelparteien so groß, dass der von Politikwissenschaftlern oft zitierte Kitt der Macht diese drei Parteien eben zusammenschweißen wird bis ans Ende der Legislaturperiode. Das ist in etwas mehr als einem Jahr.
Und dann ist der Übergang sozusagen vollzogen, um mit Omid Nuripur zu sprechen. Steffen, danke dir.
Sehr gerne.
Wenn man sagen würde, es sind gerade schwere Zeiten für die Linke, dann wäre das stark untertrieben. Die Linkspartei kämpft nämlich gerade um ihre schiere Existenz. In ihren eigentlichen Hochburgen im Osten hat ihr das BSW von Sarah Wagenknecht den Rang abgelaufen. In Thüringen droht ihr der Verlust der Macht, trotz der Popularität von Ministerpräsident Bodo Ramelow. Und in Sachsen und Brandenburg muss sie zittern, ob sie es überhaupt über die 5%-Hürde schafft. Und bundesweit steht sie in den Umfragen stabil nur noch bei 3%. Und jetzt haben auch noch die beiden Parteivorsitzenden Janine Wissler und Martin Schirdewan ihren Rückzug bekannt gegeben. Und es klingt schon fast wie eine Erleichterung bei Martin Schirdewan.
Das war nicht immer leicht, also auch persönlich nicht leicht, weil wir doch oft auch in der Öffentlichkeit unseren Kopf hinhalten mussten für Dinge, die wir ehrlich gesagt nicht zu verantworten hatten. Aber so ist das eben, wenn man die Verantwortung für eine Partei übernimmt, muss man auch den Kopf hinhalten.
Ja, und dann tut es manchmal ganz schön weh. Vor allem der Richtungsstreit und die Abspaltung des Wagenknecht-Lagers zum BSW haben die Linke in ihrer Amtszeit in eine Krise gestürzt, weiß natürlich auch Janine Wissler.
Natürlich war jetzt auch meine Amtszeit sehr stark davon geprägt, von dieser internen Auseinandersetzung. Da will ich auch sagen, sind natürlich Dinge liegen geblieben zur programmatischen Weiterentwicklung, zur strukturellen Weiterentwicklung. Und ich muss auch sagen, dass teilweise auch die Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner und mit den herrschenden Verhältnissen und mit dem, was wir eigentlich machen wollen, dass das teilweise wirklich zu kurz kam, weil wir eben sehr viele Ressourcen und sehr viel Kraft und sehr viel Zeit eben in diese Auseinandersetzung gesteckt haben.
Und deswegen ziehen sich Wissler und Schördewan zurück, um den Weg frei zu machen für den nächsten Neuanfang. Weint man ihn eigentlich hinterher bei der Linkspartei? Das habe ich unseren linken Experten im Hauptstadtstudio Johannes Kuhn gerade gefragt.
Naja, nach dem Europawahlergebnis 2,7%, nicht wirklich. Da hat er sich ja tatsächlich auch abgezeichnet. Also was klar ist, ist natürlich, ist kein idealer Zeitpunkt kurz vor den Landtagswahlen. Andererseits hat man im Oktober den Wahlparteitag eben und da läuft dann auch quasi Anfang September die Frist aus für Kandidaten und Kandidatinnen, die sich melden wollen. Also nicht ideal. Das Problem, glaube ich, was man auch an der Basis sieht, ist, dass man eben auf dieser Führungsposition keine Kontinuität mehr reinbekommt. Man hatte 9 Jahre Kiping-Rixinger, die haben viel aufgeräumt, aber auch viel an Arbeit hinterlassen. Ja, und jetzt Janine Wissler seit 2021, damals noch mit Susanne Hennig-Welsow, die dann 2022 gleich wieder gegangen ist nach 14 Monaten und dann eben, ja, nicht einmal 2 Jahre jetzt Martin Schirdewan. Also das ist schon, ja, sehr viel Neuanfang, sage ich mal, auf den Positionen.
Woran lag es denn, dass die beiden zurückgetreten sind? Wie haben sie das begründet?
Naja, es wurde so unterschiedlich begründet. Martin Schirdewan hat schon betont, dass es seine eigene Entscheidung war. Er hat auch da sehr klare Signale gegeben, war aber auch klar, er als Spitzenkandidat für die Europawahl, dass es also ein Ding der Unmöglichkeit gewesen wäre, wiedergewählt zu werden. Janine Wissler hat gesagt, naja, es gab schon, sie hat schon gemerkt in der Partei, dass es den Wunsch auch nach einem Neuanfang, nach einem personellen gibt. Ja, also ich würde mal sagen, es gab schon ordentlich Druck. Also nicht nur Gregor Gysi und Dietmar Bartsch, die ja letztendlich öffentlich gesagt haben, dass es einen Neuanfang braucht und damit eigentlich schon relativ früh im Sommer den Druck erhöht haben, aber auch intern, soweit ich das mitbekommen habe, aus den verschiedenen Strömungen. Martin Schirdewan hat ja eigentlich keine Hausmacht, weil er keiner Strömung so richtig angehört, ist er sowieso von externen Faktoren abhängig. Janine Wissler gehört zur Bewegungslinken. Selbst da war wohl der Rückhalt dann eben auch nicht mehr so groß.
Bewegungslinke, musst du mal ganz kurz erklären.
Bewegungslinke ist letztendlich die Strömung, die sich damals als Gegenposition zu Sarah Wagenknechts Aussagen in der Flüchtlingskrise, nämlich im Sinne von, wir können nicht alle aufnehmen und wir müssen da eine neue Asylpolitik machen, gegründet hat. Bewegungslinke heißt aber strategisch, man orientiert sich an sozialen Bewegungen, hofft, dass man sozusagen durch den Druck der Straße, dass man den A verstärken kann, B in die Parlamente tragen kann und so auch mit Rückenwind sozusagen in die Öffentlichkeit und auch bei den Wählern ankommt. Mhm. Hat man bei der Europawahl probiert mit Carola Rakete, hat nicht so gut funktioniert.
Seenotretterin, ja, genau. Bekannte. Ich kann mich noch daran erinnern, bei ihrer Wahl damals noch mit Susanne Hennig-Welsow, galt Janine Wissler eigentlich mal als frische Hoffnungsträgerin.
Ja, war sie absolut. Ja. Also 13 Jahre Fraktionschefin der Linken im Hessischen Landtag, als es noch eine Linksfraktion im Hessischen Landtag gab. Also rhetorisch begabt, jung, durchaus eine, die vielleicht hätte in die Wagenknecht-Fußstapfen treten können, dachte man. Vielleicht wäre im Nachhinein betrachtet Fraktionschefin auch die bessere Position im Bund für sie gewesen. Das war halt damals besetzt mit Dietmar Bartsch und Amira Mohamed Ali, die ja jetzt Co-Vorsitzende des Bündnisses Sarah Wagenknecht ist. Mhm. Also am Ende des Tages, ja, war es vielleicht nicht die ideale Besetzung, aber die Frage ist sowieso, wer kann so eine Partei führen, gerade auch die letzten Jahre, die so von Konflikten gerade mit Wagenknecht geprägt waren. Das war natürlich auch nicht einfach.
Ich habe jetzt hier stehen auf meinem Zettel, wie viel Schuld tragen denn Janine Wissler und Martin Schirdewan an der Misere der Linken? Ich höre schon so ein bisschen raus, das war eigentlich ein Himmelfahrtskommando, das die beiden jetzt auch schon in den letzten 2 Jahren übernehmen mussten. Mehr oder weniger.
Jein. Also Janine Wissler selbst hat sowohl in ihrer Erklärung als auch heute in der Pressekonferenz gesagt, na, es hätte eigentlich schon früher zur Trennung kommen müssen mit Wagenknecht. Tatsächlich hat sie da sehr zurückhaltend agiert, wie sie generell bei Konflikten sehr zurückhaltend agiert hat, wohl auch intern. ob jetzt das taktisch war oder weil sie ihn versucht hat, dann schon die Partei zu einen und zusammenzuhalten, steht auf einem anderen Blatt, kommt wahrscheinlich auch ein bisschen auf die Augen des Betrachters an, wer da drauf guckt. Naja, Martin Schirdemann, der kam schon, als es de facto rauchte, hat es aber tatsächlich dann auch nicht geschafft, wirklich ja der Partei so eine Form von Stempel aufzudrücken, auch die europäischen Themen mehr zu holen. Eine Analyse, die Janine Wissler jetzt auch gemacht hat, war, naja, im Moment stehen wir als Linke gegen den Zeitgeist, denn de facto die Dinge, für die wir eintreten, Geflüchtetenpolitik, humane Geflüchtetenpolitik, Umverteilung von oben nach unten etc., das ist alles nicht mehr so wahnsinnig gefragt, genauso wie die Sozialthemen im Moment nicht das ist, worüber Deutschland diskutiert.
Für mich steht die Linke auch noch für Identitätspolitik, ähnlich wie die Grünen, würde ich auch sagen. Jetzt diese Linke, auch kein Zünder momentan, oder?
Ja, die Identitätspolitik wird immer so ein bisschen nachgesagt. Naja, man versucht da natürlich schon was zu sein, irgendwie eine progressive, eine moderne, letztlich auch eine großstädtische Partei. Ne? Ich würde es mal so formulieren.
Aber keine Arbeiterpartei mehr.
Nee, also von den sowohl von dem vom handelnden Personal her, auch wenn man jetzt wieder die Nähe zu den Gewerkschaften gesucht hat, als auch von der Wählerschaft her, überhaupt nicht. Mhm. Klar, man versucht es irgendwie, man versucht Linke als die SPD zu sein, zum Beispiel bei der Umverteilung, Grüne als die Grünen, weil man eine radikalere Klimapolitik möchte, was eigentlich dazu geführt hat, dass man in der Klimapolitik nicht wirklich zugelegt hat an Kompetenzzuschreibung, wie man das so schön nennt, und bei der sozialen Frage an Kompetenzzuschreibung, also welche Partei kann das am besten lösen, hat die Linke deutlich verloren in den letzten Jahren. Also letztendlich hat man ja sich nicht wirklich fokussiert. Das sagt man jetzt zwar, dass man das machen möchte, man will wieder die sozialen Themen nach vorne bringen, die Ostthemen etc., aber das ist halt vielleicht zu spät.
Tja. Muss man nicht jetzt schon sagen, von der Spaltung in Linke und Wagenknecht-Lager hat ausschließlich das Wagenknecht-Lager bzw. Sarah Wagenknecht profitiert? Sie hatte den Instinkt, was die Wähler wollen. Die Linke hatte den Instinkt nicht, die übrig geblieben sind.
Das kann man so tatsächlich sagen. Und die Linke hat sich auch, ich würde mal sagen, wenn wir es zum Beispiel am Ukraine-Krieg festmachen, was ja sozusagen eigentlich neben so einer Form von Grundsatzkritik an der Ampel, die Linke auch hat, aber nicht so, sage ich mal, nicht so ganz so populistisch formuliert und auch nicht auf die politische Klasse insgesamt münzt, hat ja Wagenknecht vor allem den Ukraine-Krieg, die Waffenlieferungen etc. als Thema. Und da merkt man schon auch auf den Kundgebungen, das sind einfach alle, die da früher zur Linken gerannt sind, sind jetzt beim BSW, um Wagenknecht da wettern zu hören. Auch da gibt's unterschiedliche Meinungen in der Partei, wie man das Ganze angehen soll.
Jetzt, Bodo Ramelow beispielsweise ist ja für Waffenlieferungen, ganz klar.
Ja, Bodo Ramelow ist für Waffenlieferungen. Der linken Parteivorstand sagt, naja, wir brauchen jetzt mal einen modernen Imperialismusbegriff, weil eben auch Russland imperialistisch sein kann und nicht irgendwie nur der böse Amerikaner. Gleichzeitig gibt's aber auch Leute wie Gesine Lötsch, die sagen, und auch andere in der Ostlinken, die sagen, nee, wir müssen eigentlich genau das machen, was Wagenknecht gemacht hat, nämlich ganz klar sagen, noch lauter sagen, die Linke ist gegen Waffenlieferungen, die Linke ist für Verhandlungen, die Linke ist gegen Raketenstationierung. Das alles sagt man, aber man sagt es immer nach einem ganz großen, aber Putin ist der Aggressor, aber wir haben nichts gegen die Bundeswehr, aber etc. etc. Also, und das ist natürlich eine Form von Klarheit, die dann bei Wagenknecht natürlich sehr, sehr viel stärker ist.
Ja, jetzt ist es ja fast schon, ja, gemein ist eigentlich die falsche Kategorie in der Politik, aber unglücklich für die Linke, dass ausgerechnet sie auch gar keine Machtoption hat, im Vergleich beispielsweise zum Bündnis Sarah Wagenknecht, weil es eben zum Beispiel den Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU mit der Linkspartei gibt, aber eben nicht der CDU mit dem BSW. Das wird ja ausdrücklich nicht als unvereinbar gesehen in der CDU, weil man ja natürlich da auch Machtoptionen braucht.
Auf Landesebene.
Auf Landesebene, genau. Das heißt, auch in Thüringen sind die Tage und Wochen im Prinzip von Bodo Ramelow als Ministerpräsident gezählt. Muss man jetzt, glaube ich, relativ deutlich kann man das, glaube ich, sagen. Welche Zukunft hat die Linkspartei überhaupt noch?
Ja, in Thüringen könnte es natürlich sein, dass man letztendlich mit BSW zusammen dann eine Form von Regierung bildet. Muss man am Ende des Tages gucken, wer noch so reinkommt. Okay. Also da müssten natürlich noch ein paar andere Parteien dabei sein oder zumindest noch die SPD in nennenswerter Größe. Ja,
aber da muss dann auch schon wirklich ganz viel zusammenpassen.
Ja, wenn da muss die Umfrage viel passieren, was die Umfrage im Moment nicht ergibt. Aber es gibt zumindest die Option und zu den vielen Parteien, die Bündnisse mit BSW nicht ausschließen, gehört natürlich auch die Linke. Oder nicht natürlich, ist man hätte auch sagen können, nee, machen wir nicht. Naja, welche Zukunft? Ja, tatsächlich ist es schwierig, weil man ja mit dem BSW jetzt eine Partei hat, die ganz ähnlich ist. Wenn wir auf die Europawahlergebnisse gucken und jetzt in den Landtag, in die Landtage, BSW, Bündnis Sahra Wagenknecht, sehr stark im Osten, zweistellig, im Westen sehr, sehr schwach, oft unter 5%. Und das erinnert einen natürlich total daran, wie letztendlich auch die Linke sich immer zusammengesetzt hat. Also im Westen, bis mal auf kleine Ausnahmen, so wie Hessen, das Saarland mit Lafontaine, auch mal NRW zwischenzeitlich. Aber im Westen war man schon lange nicht mehr stark und ist ja auch de facto in keinem Flächenland mehr im Landtag. Aber man hat halt im Osten dafür die entscheidenden Prozente geholt. Jetzt holt diese entscheidenden Prozente eine andere Partei, die sich dann am Ende des Tages bei sozialen Fragen, bei allem gesellschaftlich Konservativen, bei sozialen Fragen, wie sozusagen diese Kritik am Kapitalismus an sich, das ist ja bei Wagenknecht auch drin. Ja. Und im Moment gehen die Leute eben eher zu Wagenknecht wegen solcher Themen. A, weil man natürlich in der Geflüchtetenfrage, in der Asylfrage eine konservativere Position vertritt als die Linke und weil man das de facto in der Antikriegspolitik sehr viel deutlicher ist als die Linke, heißt am Ende des Tages, es wird sehr, sehr schwer und alles, was man jetzt reformieren möchte, muss innerhalb von 13 Monaten passieren, weil dann ist Bundestagswahlkampf.
Okay, und Sahra Wagenknecht ist ja nochmal ein gutes Stichwort, weil wir wissen alle, Politik ist eben auch von Köpfen abhängig und da machen wir uns nichts vor. Sahra Wagenknecht war in letzter Zeit das größte Zugpferd, das die Linkspartei hatte. Gibt es eigentlich noch irgendeinen Hoffnungsträger, dem jetzt zugetraut wird, doch nochmal das Ruder rumzureißen, dann auch eben in der Nachfolge von Schirdewan und Wissler?
Ja, viele fühlen sich berufen, aber es gibt natürlich in der zweiten Reihe nicht wirklich, die Persönlichkeiten, die jetzt nicht Gregor Gysi heißen, also die auch noch eine politische Zukunft haben und jung sind, die sich jetzt in den letzten Jahren in diese Rolle, die man sich von Janine Wissler erhofft hatte, spielen konnten. Also da werden immer Leute genannt wie Jan van Aken, der ehemalige Bundestagsabgeordnete, der sicherlich gut reden kann, aber auch wieder innerhalb der komplexen innerparteilichen Gemengelage auch nicht so einfach ist, weil er natürlich an diesen ganzen früheren Konflikten auch beteiligt war. Dem wird sowas ein bisschen zugetraut, den kennt der ein oder andere, die ein oder andere vielleicht auch, aber es ist halt nicht mehr so lange hin und dann muss man wirklich sagen, da ist dann de facto auch zu wenig gemacht worden, um politischen Nachwuchs nach vorne zu stellen, auch mal Platz zu machen und das sind Dinge, die sich die Dietmar Bartsch dieser Welt, vielleicht auch die Gregor Gysis dieser Welt, auch seinerzeit die Sahra Wagenknechts dieser Welt so ein bisschen ankreiden lassen müssen. Also Wagenknecht jetzt nicht mehr natürlich, weil sie nicht mehr verantwortlich ist. Aber tatsächlich ist es so, man hat es nicht geschafft, die zweite Reihe so nach vorne zu stellen, dass es irgendwann mal die erste Reihe werden kann.
Erleben wir gerade die Abwicklung einer Partei realistischerweise?
Realistischerweise würde ich sagen, Bundestagswahl 2025, da gilt es. Da kann man mit einer sehr, 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 sehr originellen und guten Kampagne, wo man wirklich klar macht, hey, ohne uns verliert dieses Land etwas im Parlament, kann man vielleicht nah hinkommen. Das mit den Direktmandaten wird schwieriger, weil Gesine Lötsch nicht mehr antritt. Also es ist im Moment sieht es deutlich so aus und wir wissen alle, dass es dann sehr schwierig ist, in der außerparlamentarischen Opposition wieder zurückzukommen. Gleichzeitig betont man hat netto seit dem Wagenknecht-Abgang Menschen dazugewonnen. Es ist, glaube ich, 60.000 Mitglieder. Also
gar nicht so eine kleine Partei, ne?
Also, nee, gar nicht. Und da hofft man ja natürlich drauf, dass man am Ende des Tages, auch wenn es nicht in Haut 2025 sich wieder in irgendeiner Form erholen kann, aber natürlich in dem Moment, wo die Linke aus dem Bundestag fliegt, werden natürlich die Fliehkräfte auch unter anderem Richtung BSW, wo jetzt schon viele Ex-Linke sind, natürlich auch immer größer.
Es ist wirklich spannend, was da passiert und du wirst uns die nächsten Monate bis zur Bundestagswahl bestimmt auf dem Laufenden halten. Johannes, danke dir.
Sehr gerne.
Und zum Abschluss habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch, denn es hat sich was geändert. War der Klimaschutz im letzten Bundestagswahlkampf noch eins der wichtigsten Themen, machen jetzt Parteien vor allem am rechten Rand gezielt Wahlkampf gegen den Klimaschutz. Und das funktioniert, weil Klimawandelleugner seit Jahrzehnten Netzwerke aufgebaut haben mit sehr viel Geld. Und das fällt jetzt in Zeiten des Ukraine-Kriegs und der Energiewende auf fruchtbaren Boden. Unsere Kollegen aus der Wissenschaftsredaktion haben sich das Thema vorgenommen. Aus der Reihe Wissenschaft im Brennpunkt, die Klimaschutzverhinderer mit Leugnern auf Stimmenfang. Ein hochspannender Podcast findet ihr überall, aber am leichtesten natürlich in der Deutschlandfunk-App. Für diese Folge von der Tag hat Tom Funke hinter den Kulissen die Strippen gezogen und ich, Philipp May, war dann das ausführende Organ. Wir sagen Tschüss und lassen noch schnell unsere Mailadresse für Feedback hier, dertag@deutschlandfunk.de. Bis bald.